Die katholische Kirche in Deutschland und die Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder, ein Thema, das auch im Jahre 2022 immer neue Wellen schlägt. Nach der Veröffentlichung eines Gutachtens zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Erzbistum München und Freising in diesem Monat werden immer mehr Stimmen laut, die bei der Aufklärung von Missbrauch in der katholischen Kirche den Staat auffordern, einzugreifen. Die Politik müsse mehr tun, sagt beispielsweise der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Und vertiefen kann ich dieses Thema nun mit Professor Dr. Lars Castellucci, dem religionspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Einen schönen guten Tag, Herr Castellucci.
Schönen guten Tag, Herr Dege.
Herr Castellucci, ich sagte es, dieser Tage mehren sich die Rufe nach einem stärkeren Engagement der Politik bezüglich der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Auch Sie fordern dies schon seit längerem, jüngst erst in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nun sind diese Taten aber nicht erst seit gestern bekannt. Wieso hat sich die Politik bisher weitgehend zurückgehalten?
Die Politik ist tätig geworden, nachdem das losging mit der Aufdeckung im Canisius-Kolleg, also in den Jahren 2010 folgende, mit einem runden Tisch. Es sind Institutionen geschaffen worden, also der von Ihnen genannte Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Herr Röhrig. Dieses Amt wurde damals geschaffen, dazu dann die Funktionen, die auch er mitentwickelt hat, die Aufarbeitungskommission. Es gibt einen nationalen Rat. Es sind immer wieder Gesetze verschärft worden, wenn in unterschiedlichen Bereichen, auch im Bereich der Familien oder im privaten Umfeld, im Bereich des Ehrenamts, Taten ans Licht gekommen sind. Aber es hilft ja nichts. Wir sehen, das reicht nicht. Und insbesondere können wir so keine Wunden heilen für diese ganz lange zurückliegenden Fälle. Und sehen auch, dass wir, wenn wir jetzt erst beim fünften Gutachten sind, das aus einem Bistum kommt, dass wir die Kirchen da auch nicht einfach so weiterarbeiten lassen können. Wo soll das hinführen?
Jetzt sagen Sie, es reicht nicht. Wie könnte denn die Begleitung durch die Politik konkret aussehen?
Also wir brauchen Tempo, wir brauchen Verbindlichkeit, wir brauchen Unabhängigkeit. Und es muss am Ende auch irgendwo stehen, was denn jetzt das heißt, was da alles dann aufgearbeitet worden ist. Also im Moment sind diese Gutachter ja im Prinzip Staatsanwaltschaften, Verteidiger und Richter in einem. Das funktioniert nicht und das wird ja nun auch ganz offensichtlich bei jeder Vorstellung von einem neuen Gutachten und der Diskussion, die danach losgeht. Also zunächst mal braucht es eben Aufarbeitung mit aller Konsequenz. Das kann nicht sein, dass da unterschiedliche Jahreszahlen angelegt werden, je nachdem vielleicht, wo auch irgendjemand ausgespart werden soll. Solche Verdächte liegen immer nahe und das hilft ja überhaupt nichts. Wir brauchen Vertrauen in diesen ganzen Aufarbeitungsprozess und nicht immer neues Misstrauen. Und deswegen muss da Transparenz und auch ein externer Blick eben her. Also so ein Standard der Aufarbeitung, dass die Sachen auf den Tisch kommen, dass sie nach gleichen Verfahren auch entwickelt werden. Und wir müssen ja noch zu dem ganzen Hellfeld, bei dem es im Moment geht, um das es im Moment geht bei den Gutachten, auch das Dunkelfeld damit in den Blick nehmen, damit wir zu einer Gesamteinschätzung des Phänomens kommen. Im Übrigen immer sage ich das nicht nur, was die Kirchen angeht, im Bereich der Kirchen, sondern das ist ein Thema der ganzen Gesellschaft und da müssen wir uns insgesamt der Sache stellen, egal wo das auftritt, am meisten ja leider im familiären Umfeld. So, das ist der eine Teil und wenn diese Aufarbeitung dann stattfindet, wenn da Forschung stattfindet, wenn da die Fakten auf dem Tisch sind, dann braucht es eben auch eine Klarheit, was soll denn jetzt passieren? Also einmal mit Blick auf Verantwortungsübernahme und dann auch mit Blick auf die Zukunft, dass solche Taten nicht wieder passieren. Und diese Unabhängigkeit, dass so eine Aussage und so eine Ansage getroffen werden kann, das würde ich mir versprechen von der Aufarbeitungskommission, die im Moment schon besteht, die aber ehrenamtlich arbeitet, die im Moment auch nur im Rumpf tätig ist, weil einige Mitglieder ausgeschieden sind, darunter sogar die Vorsitzende. Das müssen wir jetzt in dieser Wahlperiode schleunigst neu aufstellen, damit die handlungsfähig ist und das tun kann, was ihre Namensgebung ja auch eigentlich erwarten lässt, nämlich dass aufgearbeitet wird.
Jetzt haben wir über das Engagement oder das mögliche Engagement der Politik gesprochen, aber ein Punkt, der auch ins Gewicht fällt, ist ja die Justiz. Der Passauer Strafrechtsprofessor Holm Putzke kommt zu dem Schluss, die Strafverfolgungsbehörden sei der Vorwurf zu machen, kriminelles Verhalten in der katholischen Kirche anders zu behandeln als zum Beispiel Kriminalität in Wirtschaftsunternehmen oder in Schulen und Internaten. Würden Sie dem zustimmen?
Also der Vorwurf ist nicht neu, der wird immer wieder erhoben. Es kann schon sein, dass man eher in ein Unternehmen geht und mal dort die Akten sich anschaut, als ein Bistumshaus zu stürmen und zu sagen, hier sind wir vor der Tür und wir hätten gerne jetzt Zutritt. Ich will das gar nicht beurteilen, ich kann das auch nicht beurteilen. Das Problem ist auch, dass das löst ja nichts, diese Diskussion, sondern die meisten Fälle sind, egal welche Fragen dahinter liegen, welche Motive dahinter liegen oder welche Zögerlichkeiten dahinter liegen, die Fälle sind ja in den allermeisten Fällen schon so lange zurück, dass Staatsanwaltschaften heute sowieso nicht mehr tätig werden können, weil Verjährungsfristen greifen. Und deswegen nochmal ist es wichtig, dass man ein anderes Verfahren findet, um trotzdem den Opfern gerecht zu werden. Und das kann man eben nicht alleine den Kirchen überlassen, sondern da müssen wir staatlicherseits aktiver werden.
Staatlich aktiv könnte man ja aber auch werden. Sie haben es angesprochen, die Verjährungsfristen sind ein großes Problem. Für sexuellen Missbrauch liegen die bei 10 Jahren, in besonders schweren Fällen bei 20 Jahren ab Volljährigkeit des Opfers. Viele Betroffene bringen es jedoch erst Jahre später die Kraft auf, über ihre traumatischen Erfahrungen zu sprechen. Der Münsteraner Generalvikar Norbert Köster, der fordert deshalb ein Ende der Verjährungsfristen beim sexuellen Missbrauch. Wäre das nicht eine Idee?
Auch eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, da ist auch schon was gemacht worden, sind auch Haltefristen eingeführt worden, sodass da teilweise die Zeit angehalten wird und die Verjährung erst später läuft. Aber Verjährungsfristen haben ja auch ihren Sinn. Manche Opfer wollen sich der Frage ja auch nicht nochmal stellen und das ganze Leid nochmal durchleben. Und in solchen Fällen haben Verjährungsfristen tatsächlich für beide Seiten einen Sinn, dass man irgendwann einen Strich drunter gezogen hat und sagt, so, das war es jetzt. Ein zweites Argument ist, dass wir beim Mord keine Verjährungsfrist haben, bei Vergewaltigung oder eben Missbrauch aber schon. Und immer wieder eine Befürchtung geäußert wird, wenn ein Täter ein Opfer vergewaltigt und dann ahnt, dass das ohnehin das gleiche Strafmaß hat, dass es dann auch nicht mehr weit ist, dass er auch sogar sein Opfer umbringt. Also dass da auch nochmal Grenzen bei den Tätern verschwimmen könnten. Ich mache mir diese Argumentation nicht zu eigen, aber sie sind immer wieder so da, dass diese Fragen nicht angepackt werden. Und ich glaube, unter dem Strich sind die auch nicht wirklich zielführend, sondern wir müssen einfach konsequent mit dem umgehen, was wir heute in der Hand haben und auch dabei bleiben, nicht immer nur aufgeregt, wenn irgendwo ein Gutachten wieder veröffentlicht wird, sondern konsequent jetzt auch das abarbeiten, was in dem Koalitionsvertrag der Ampel ja verankert ist. Das ist wirklich ein Quantensprung, was das Thema Kinderschutz angeht, was dort erreicht werden konnte. Da soll wirklich in allen gesellschaftlichen Bereichen von einem unabhängigen Zentrum für Safe Sport über Gesetzesverschärfungen, die angelegt sind und auch eine Stärkung der Institutionen, die ich genannt habe, das muss jetzt umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe, das auch wirklich umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben, die jetzt vor uns liegt.
Herr Castellucci, ein Thema von Relevanz dieser Tage, die Neuregelung der Suizidbeihilfe. Fast 2 Jahre ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe gekippt hat. Nun hat eine fraktionsübergreifende Initiative einen neuen Anlauf zur Regelung unternommen. Sie waren federführend an diesem Gesetzesentwurf beteiligt. Wie sieht Ihr Vorschlag konkret aus?
Ja, wir sind eine Gruppe von Abgeordneten aus allen demokratischen Fraktionen, weil wir einen breiten Konsens im Parlament anstreben, der dann hoffentlich auch stellvertretend für einen breiten Konsens in der Gesellschaft steht. Das braucht dieses Thema einfach. Es ist eine schwierige ethische Frage, mit der wir uns jetzt erneut beschäftigen müssen. Wir wollen dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von vor 2 Jahren nachkommen. Im Grunde ist die Regelung, die damals für nichtig erklärt worden ist, uns aus der Hand geschlagen worden. weil gesagt wurde, ihr habt diese Möglichkeit, eine Hilfe beim Suizid in Anspruch zu nehmen, völlig unmöglich gemacht mit eurer Regelung. Und das ist aber auch nachvollziehbar, dass das nicht geht, weil der Suizid steht jedem Menschen frei, auch wenn ich persönlich das für eine traurige Sache halte. Aber das ist einer freien Entscheidung von Menschen natürlich zugänglich. Und ein Mensch darf dafür auch Hilfe in Anspruch nehmen. Straffrei natürlich, weil wenn man sich auch straffrei das Leben nehmen kann, dann kann man nicht bestraft werden, wenn ein anderer dabei hilft. So, das ist erstmal die rechtliche Ausgangslage und Ganze muss aber so sein, dass nun die Freiverantwortlichkeit, also das Thema Selbstbestimmung ist in dem Urteil eigentlich der Kernbegriff Autonomie, dass das auch immer gesichert ist. Und da sehen wir auf der anderen Seite eine Gefährdung, wenn sehr viele assistierte Suizide da sind, wenn es zunimmt, wenn dafür sogar Werbung gemacht werden würde, wenn Vereine, die damit sogar ein Geschäftsmodell entwickelt haben, beispielsweise dann durch die Altenheime rennen und Zettel verteilen würden, dass das dann auch einen Druck ausüben könnte auf Menschen, die sich nicht mehr angenommen fühlen im Leben und vielleicht auch in einer gesundheitlichen Krise noch zusätzlich sind oder einsam. Und dann hätten wir eine Drucksituation auf verletzliche Gruppen, die ihre Autonomie gerade beeinträchtigen würde. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Und deswegen haben wir ein Schutzkonzept entwickelt und wollen so sagen, dieser assistierte Suizid, der muss möglich sein, er soll ermöglicht werden, aber wir wollen ihn nicht fördern.
Das Thema hat ja traditionell auch für die Kirchen eine hohe Bedeutung. Waren Vertreter der Kirchen eingebunden in dem Prozess hin zu diesem neuen Gesetzesentwurf?
Also wir hatten jetzt keine formalen Beteiligungsprozesse, sondern haben vor uns hingetüftelt und haben dabei einzelnen Expertinnen und Expertenrat eingeholt aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Also auch von Verbänden, die sich mit palliativer Medizin beschäftigen, die sich mit Psychologie beschäftigen. Da sind auch Leute, die eine Kirchennähe haben, mit dabei gewesen. Aber das war eine ganz breite Befassung, weil man ja erstmal das Thema verstehen muss. Also die Umfragen sagen ja ziemlich eindeutig, dass die Menschen sich eigentlich wünschen, dass sie das einfach verschrieben bekommen können, so ein Medikament. Aber da muss man ja rangehen und fragen, warum wollen das denn die Menschen? Also was sind da auch die Ängste, Sorgen, die hinter solchen Umfragen liegen? Ja, bin ich im Alter, ist da jemand? Ja, bin ich da ausreichend versorgt? Gibt es da noch Lebensqualität, Angst vor Schmerzen? Das große Problem in der Gesellschaft, die Einsamkeit und so weiter. Und diesen Fragen haben wir uns sehr intensiv gewidmet, auch mit Fachexpertise und neben dem Gesetzentwurf deswegen auch einen Antrag zur Suizidprävention ausgearbeitet, damit wir Dingen wie der Hospizbewegung, der palliativen Versorgung und anderen Bereichen der Beratung und Unterstützung für Menschen einfach nochmal einen kräftigen Schub geben können, den sie dringend brauchen.
Sagt der religionspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lars Castellucci hier bei uns im Domradio. Herr Castellucci, wir wollen noch einen Blick auf die sonstigen Ideen der Ampelkoalition in Sachen Religionspolitik werfen. Erstmals seit 16 Jahren kommt eine Bundesregierung ohne Beteiligung der traditionell kirchennahen und christlich geprägten Unionsparteien zustande. Und beim Blick auf den im November vorgelegten Koalitionsvertrag meinen manche, den Kirchen würde einiges zugemutet werden. Reform beim kirchlichen Arbeitsrecht, Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, Ablösung der Staatskirchenleistungen. Ist das eine Kampfansage an die Privilegien der Kirchen?
Nein, also vieles von dem, was Sie aufgezählt haben, wird ja auch von den Kirchen selber mittlerweile gefordert, dass wir daran müssen. Ich nenne mal das Thema Staatsleistung. Gerade letzte Woche Herr Betzing in einem Interview klar gesagt, dass das ein Klotz am Bein ist und dass man da eine Lösung finden muss. Ich glaube, dass das überzeichnet ist, wie Ihre Frage sich da gestellt hat und dass wir da ganz nüchtern dran gehen und Fragen klären, die wir im Sinne der Menschen klären wollen. Und das ist ja immer das, was im Zentrum von Politik zu stehen hat.
Und doch gibt es auch innerhalb der Kirche Bedenken bezüglich der Ablösung der Staatskirchenleistungen, beispielsweise wie angesichts sinkender Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuereinnahmen die Folgen eines solchen Schrittes getragen werden können. Gerade die kleineren Bistümer und Landeskirchen im Osten bestreiten einen größeren Teil ihres Jahreshaushalts aus diesen Staatskirchenleistungen als zum Beispiel die mitgliederstarken Kirchen im Westen. Können Sie solche Sorgen nachvollziehen?
Ja, ich kann immer sehr viel nachvollziehen, aber das ist eigentlich keine große Frage, weil wir haben ja eine klare Ansage unserer Verfassung, die von Ablösung der Staatsleistungen spricht. Ablösung bedeutet ja nicht, dass man einfach aufhört zu zahlen, sondern dass es einen Ablösebetrag geben muss. Und dieser Ablösebetrag, das haben uns jetzt auch in ersten Anhörungen die Gutachtenden alle vermittelt, der muss angemessen sein in dem Sinne, dass die Kirchen in die Lage versetzt werden, die Aufgaben, die sie bisher aus Staatsleistungen erfüllt haben, auch in Zukunft erbringen können. So, das ist jetzt erstmal das Gerüst. Das ist eigentlich auch alles, was der Bund machen muss. Danach geht es an die Länder, die das auch zu zahlen haben. Aber es war auch in der letzten Wahlperiode mein Ansatz, dass wir jetzt da auch nicht einfach nur sagen können, dann macht mal und den schwarzen Peter quasi zu den Ländern rüberschieben. Es geht ja um sehr große Summen, sondern dass es jetzt einen Prozess braucht, wo man sich zusammensetzt, also Bund, Länder und die Kirchen, und zu einer einvernehmlichen Lösung dabei kommt. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das gelingen kann. Also das wird schwer, keine Frage, aber es kann gelingen und es muss auch gelingen, weil es jetzt seit über 100 Jahren in unserer Verfassung steht, dass das unser Auftrag ist.
Viele Ideen also in Sachen Religionspolitik im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Auf die Kirchen kommt eine spannende Legislaturperiode zu. So viel kann man festhalten. Gesprochen habe ich mit dem Parlamentarier Professor Lars Castellucci von der SPD, dem Sprecher seiner Fraktion für Religionspolitik. Herr Castellucci, ich bedanke mich für Ihre Zeit.
Besten Dank, Herr Dege.